Spontanheilung, spontane Remission oder auch Wunderheilung. Das sind Begriffe, die vielleicht in dir erstmal Skepsis auslösen. Und die Frage ist, können wir sowas schulmedizinisch erklären? Können wir sowas mit Studien beweisen? Was ist der Hintergrund? Und vor allem, was können wir als Therapeuten, Heilpraktiker, Ärzte, Coaches, Berater, also als Gesundheitsdienstleister oder Heilberufler, was können wir daraus lernen? Was können wir für die Zusammenarbeit mit den Klienten lernen? Welche Methoden, welche Herangehensweisen können wir daraus vielleicht mitnehmen? Hallo und herzlich willkommen, ich bin Philipp Domsch, Gründer von Podium, Therapeut und Experte für evidenzbasierte ganzheitliche Medizin. Und wir haben in den letzten Jahren schon viele Situationen gehabt, wo manch ein Schulmediziner vielleicht gesagt hätte, na, das klingt aber nach einem Wunder, oder man eben, wenn man sich das genauer angeschaut hätte, es als Spontanheilung, Spontanremission eben definiert hätte. Was aber ist überhaupt eine Spontanremission? Was ist eine Spontanheilung? Wie definiert man sowas? Weil ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir hier erstmal sozusagen den gleichen Nenner haben oder vom gleichen Thema sprechen, bevor ich näher darauf eingehe, was wir daraus mitnehmen können, wie man das schulmedizinisch eben sich auch genauer anschauen kann. Also Spontanheilung sehen wir nicht dann, wenn von heute auf morgen eine Heilung geschieht. Ich meine vor allem diese Themen oder diese Situation mit Klienten oder Patienten, wo eben schulmedizinisch gesagt wurde, hey, wir haben hier klar diagnostiziert eine Erkrankung. Wir haben auch eine Prognose vielleicht, dass in absehbarer Zeit XYZ passiert, vielleicht sogar in einer gewissen Anzahl von Monaten derjenige versterben wird, an einer Krebserkrankung zum Beispiel. Und wir können schulmedizinisch auch sagen, es gibt keine Lösungen. Es gibt also keine Therapie, denjenigen von dieser Prognose zu befreien, beziehungsweise da eben etwaige Lösungen vorzuschlagen. Ja, und wenn gegen all diese Prognosen, Diagnosen und nicht vorhandenen Lösungen dann trotzdem derjenige seine Beschwerden in den Griff bekommt oder seine Beschwerde heilen kann, ja, heilen hört sich immer so nach Wunder an, aber wenn er eben sozusagen das langfristig wieder zurück zur Gesundheit findet, trotzdem diese Thematik diagnostiziert wurde, dann sprechen wir von Spontanremission, dann sprechen wir von Spontanheilung, dann spricht man im Volksmund vielleicht auch von Wunderheilung. So, und jetzt lass uns das Ganze mal bitte strukturieren. Wie kann man das überhaupt verstehen? Wie können wir das mal systematisch angehen, diese Diskussion? Ja? Erstmal müssen wir verstehen, wie Gesundheit überhaupt aufgebaut ist. Und das ist die erste Struktur, die du begreifen solltest. Nämlich können wir Gesundheit im sogenannten WAM-Modell erfassen. Ja? Das WAM-Modell heißt, dass Gesundheit immer durch Vorläufer bestimmt wird, dass oder sagen wir mal Krankheit durch Vorläufer bestimmt wird, dass natürlich gewisse Auslöser eine Rolle spielen und dass wir Mediatoren sehen können. Also nach außen hin gewisse Dinge messen können, Symptome sehen können. Ich sage mal, das ist der Rauch des Feuers. Ja, also das, was nach außen hin wahrnehmbar ist. Lass uns mal bei den Vorläufern beginnen, wenn wir jetzt über Spontanremission sprechen. Welche Rolle spielen also die Gene? Welche Rolle spielen gewisse Vorbelastungen sozusagen? Macht es vielleicht gar keinen Sinn, überhaupt über diese Themen zu reden, weil eben gewisse Erkrankungen sind einfach genetisch bedingt. Und klar, brauchen wir nicht drüber reden, es gibt Erkrankungen, die genetisch so stark bedingt sind, dass man da wirklich ganz, ganz große Probleme hat, etwas zu machen. Aber dieser Prozentsatz ist verschwindend gering. Ein Beispiel, ja, es gibt zum Beispiel dieses sogenannte Breast Cancer Gen, BRCA, Breast Cancer, so, ne? Gibt es verschiedene Varianten und hier sehen wir, dass bei Frauen, die diese Mutation in sich tragen, die Inzidenz, dass am Ende auch ein Brustkrebs auftritt, in den 40er Jahren noch bei 24% lag. Heutzutage, also im Jahr 2013 gab es zum Beispiel eine Studie, lag die Inzidenz schon bei 85%. Es hat sich also nichts verändert, die Gene sind dieselben, aber die Wahrscheinlichkeit, mit der diese Erkrankung ausbricht, ist extrem gestiegen. Das heißt, wir können hier schon mal sagen, die Gene, die spielen eine eher geringere Rolle. So, wenn wir schulmedizinisch eben solche Themen untersuchen, beziehungsweise nach Lösungen für schwere Erkrankungen suchen, dann machen wir das meist im Bereich der Mediatoren. Das heißt, wir schauen uns die Symptome an und versuchen, die Symptome zu unterdrücken. Wenn jemand Krebs hat, versuchen wir, den Tumor rauszuoperieren und eben diese Krebszellen abzutöten. Wenn jemand eine schwere Autoimmunerkrankung hat, dann versuchen wir, das Immunsystem zu unterdrücken. Wenn jemand Autismus oder ADHS mitbringt, dann versuchen wir, das medikamentös zu behandeln. Jetzt mal, um einige Beispiele zu nennen. Man kann natürlich auch von einfacheren Dingen sprechen, wie Hauterkrankungen, wo Hautärzte sagen, da kann man nicht helfen. Dann versuchen wir auch mit antibiotischen Salben zu arbeiten, zum Beispiel bei Akne oder auch mit antibiotischen Therapien, die oral eingenommen werden, also Tabletten zum Beispiel, ja, um mal nochmal andere Beispiele zu nennen. Das heißt, wir suchen da nach Lösungen, die eben nur im Bereich der Mediatoren liegen. Nochmal kurz, Mediatoren ist all das, was wir messen können, was wir sehen können, was aber nicht die tiefer liegende Ursache der Thematik ist. Ja, wir können natürlich Entzündungswerte messen, wir können Cholesterinwerte messen, wir können Blutdruck messen, wir können eben zu viel Säure im Magen sehen oder beobachten und so weiter und so fort. All das hilft uns nicht wirklich. Was sind denn jetzt aber Lösungen? Darauf will ich gleich eingehen. Ich will vorab noch eine ganz, ganz wichtige Thematik, die aber klar machen, die, wenn du dich damit beschäftigst, die du unbedingt verstanden haben solltest. Und dazu eine kleine Geschichte. Es gab vor, ich glaube im Jahr auch 2013, wenn ich mich nicht irre, also schon vor einiger Zeit, gab es eine Fallgeschichte von einem ganz, ganz berühmten Evolutionsmediziner, Evolutionsbiologen, dem Stephen Jay Gould, der an der Harvard-Universität gelehrt hat und der Krebs diagnostiziert bekommen hat. Ja? Und ihm wurde gesagt, hey, lieber Herr Gould, Sie werden nur noch ungefähr 8 Monate zu leben haben. Und das hat ihn natürlich erstmal ziemlich niedergeschmettert, kann man sich vorstellen. Aber er hat sich dann begonnen, damit zu beschäftigen und hat sich gefragt, okay, woher kommt denn diese Prognose? Wie kommen diejenigen auf 8 Monate? Und hat dann festgestellt, dass einerseits im Bereich der Diagnosen und Prognosen, andererseits aber auch im Bereich der Suche nach Lösungen, also wenn gewisse Studien durchgeführt werden, immer nur Durchschnitte betrachtet werden. Und das ist ja auch genau richtig, denn gute Studien haben natürlich große Fallzahlen und man will ja schauen, okay, wo hat man statistische Signifikanz für gewisse Methoden, ja, für gewisse Ergebnisse auch. Und da betrachtet man Durchschnitte. Was man dabei aber außen vor lässt, sind natürlich die Außenseiten des Kontinuums. Was befindet sich also an den Außenseiten? Wo gibt es dann doch Fälle, die gewisse Dinge erreicht haben, wo gewisse Lösungen funktioniert haben, Therapien funktioniert haben, ja, wo eben jemand doch länger als 8 Monate überlebt hat oder auch kürzer als 8 Monate überlebt hat? Diese Themen schauen wir uns schulmedizinisch eben nicht an. Und das müssen wir verstehen. Und ja, da will ich jetzt mal mit dir reintauchen. Was gibt es für schulmedizinische oder für Lösungen, die wirklich evidenzbasiert sind und die eben zum Beispiel auch an der Harvard-Universität gelehrt werden? Da gibt es zum Beispiel das Konzept der Mind-Body-Medizin. Ja, das wurde von Herbert Benson entwickelt, ja, schon vor einiger Zeit. Das ist unter anderem auch einer der Begründer der Stressforschung. Ohne ihn gibt es ganz, ganz viele Ergebnisse, Erkenntnisse im Bereich der Stressforschung überhaupt nicht. Er hat eben eine Methode entwickelt, wo er sagt, okay, wenn wir da ganzheitlich rangehen wollen, müssen wir 5 Pfeiler beachten. Ja, er sagt, Bewegung spielt eine Rolle, Ernährung spielt eine Rolle, Entspannung spielt eine Rolle, Atmung spielt eine Rolle und Selbstliebe spielt eine Rolle. Das sind Lösungen, wo er sagt, in den Bereichen kann man mal schauen, sozusagen, wenn man eben nach Lösungen für schwere Erkrankungen sucht. So, und jetzt wirst du dir denken, okay, ja, aber wie soll man denn das, also Atmung und Selbstliebe, keine Ahnung. Wenn du dich da mit der wissenschaftlichen Literatur beschäftigst, wirst du wirklich tausende Studien zu diesen Themen finden. Und hier kommt noch eine zweite Thematik. Zusätzlich zu dieser Frage nach dem Durchschnitt und der Thematik, dass man auch an den Enden des Kontinuums mal schauen sollte in der wissenschaftlichen Literatur. Ja? Zusätzlich dazu musst du auch wissen, dass es immer einen Unterschied zwischen Quantität und Qualität gibt. In der Schulmedizin schauen wir uns nur die Quantität an, also nur hohe Fallzahlen, wo eben etwaige Probanden gewisse Interventionen durchgeführt haben. Es wird aber nicht nach der Qualität geschaut. Das heißt, mit welcher Intensität machen die Menschen das? Wie setzen sie das um? Wie sehr strengen sie sich an? Wie passioniert sozusagen folgen sie dem auch? Mit welchem Glauben an die Lösung? Und so weiter und so fort. Da kann ich jetzt lange drüber reden. Und da ist eben dann der Unterschied. Darin liegt die Frage oder auch die Antwort, wo wir etwaige Lösungen für etwaige Probleme haben. So, und wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir schauen uns jetzt nicht nur diese fünf einfachen Räume von Lösungen an, sondern schauen uns eben, und da kommen wir wieder zurück zu diesem WAM-Modell, schauen uns wirklich die Auslöser an. Wir schauen uns also an, welche Auslöser kann es für etwaige Erkrankungen denn geben? Und da sind es genau 7 an der Zahl. Und in diesen 7 Lösungsräumen, wenn ich sie mal so bezeichnen darf, suchen wir letztendlich nach Potenzialen oder auch nach Disbalancen. Denn am Ende treten Erkrankungen immer dann auf, wenn jemand nicht mehr regulieren kann. Wir heilen niemanden. Wir bringen die Menschen nur wieder zurück in eine Situation, wo Regulation wieder möglich wird. Wir steigern also die Regulationsfähigkeit. Ja? Und da sind die 7 Räume, in denen wir eben nach Auslösern, nach Disbalancen suchen. Erstens der Darm, ja, also Verdauung und Ausscheidung. Zweitens die Biotransformation, das heißt also Entgiftungsfähigkeit und Kontrolle der Entgiftungsfunktion. Wir nennen das Biotransformation. Drittens das Immunsystem, die immunologische Komponente. Viertens die zelluläre Kommunikation, Hormone, Botenstoffe, Neurotransmitter. Fünftens Energiethemen, das heißt also, wie viel Energie kann jemand produzieren und wie viel verbraucht er? Das heißt also, das ist eine Frage der Mitochondrien, der mitochondrialen Gesundheit. Die 6. Thematik ist dann, oder der 6. Lösungsraum, ist Stoffwechsel und Kreislauf. Und das letzte ist die Struktur, also strukturelle Gesundheit, Muskeltonus, Integrität des Bindegewebes, Skelettgesundheit und so weiter und so fort. Ja? Und in diesen Bereichen suchen wir dann nach Disbalancen. Und schauen natürlich, wie wir diese Disbalancen angehen können. Ja, und da können natürlich Ernährung, Nahrungsergänzung eine Rolle spielen, da kann die Umwelt eine Rolle spielen und dass wir schauen, was wir da machen können. Ja, alles, was um den Klienten, Patienten herum passiert, da kann natürlich Lifestyle und Verhalten eine Rolle spielen. Wir können therapeutisch aber natürlich ganz, ganz tief in diese ganzen Räume reintauchen. Ja, je nachdem, welche Möglichkeiten du auch hast als Therapeut, Heilpraktiker, Arzt, Coach, Berater, was auch immer und was natürlich dann auch der Klient oder Patient umsetzen möchte. Ja, und um dieses Thema mal abzuschließen, um dieses Thema der Quantität versus Qualität mal abzuschließen, will ich mal noch eine Studie hier reinbringen. Es hat vor vielen Jahren, ich glaube 1989, ein sehr berühmter Wissenschaftler untersucht, welche Rolle psychosoziale Behandlungen bei Frauen mit metastasierendem Krebs spielen. Ja, wie man da eben mit psychosozialen Behandlungen sozusagen eben auch die Prognose verbessern kann. Und er hat herausgefunden, dass wenn Frauen oder ich glaube es waren Frauen, also wie auch immer, Probanden eben 2-mal in der Woche eine Gruppentherapie besuchen und man dafür sorgt, dass sie wirklich da auch intensiv und mit einem gewissen Motivation sozusagen daran gehen, dass man dann die Prognose oder die Überlebenszeit um 18 Monate erhöhen kann. Ja? Und jetzt kommt's. Diese Studie wurde von ganz, ganz vielen Wissenschaftlern versucht zu wiederholen und keiner hat es geschafft, bis jemand kam, ein anderer Wissenschaftler, Cunningham ist sein Name, der eben herausgefunden hat, okay, warum es all diese Wissenschaftler nicht geschafft haben, das zu wiederholen, lag daran, dass sie eben nicht überprüft haben, mit welcher Qualität die Probanden diesen Interventionen nachgehen. Und damit will ich es beenden, ja, ich glaube, du hast verstanden, worauf es ankommt, wenn wir über Spontanremission, Spontanheilung sprechen. Es kommt darauf an, dass wir überhaupt mal verstehen, was ist das überhaupt? Dass wir verstehen, dass es nicht um Durchschnitte geht, dass wir uns auch mal die Enden des Kontinuums anschauen und dass wir den Unterschied zwischen Qualität und Quantität verstehen und auch natürlich wissen, in welchen Bereichen wir überhaupt nach Lösungen suchen sollten. Ich hoffe, ich habe dir hier wieder eine neue Perspektive mitgegeben. Wenn du für dich und deine Klienten herausfinden willst, was du da auch verbessern kannst, wie du wirklich nachhaltigere Ergebnisse mit höherer Effizienz, höherer Sicherheit auch für deine Klienten, Patienten erreichen kannst, ja, wie du da auch strukturierter vorgehen kannst, dann melde dich gerne bei uns. Wir bieten hier kostenfreie Beratungsgespräche an. Link findest du hier runter, wo wir uns mal anschauen, wo du gerade stehst, ja, sozusagen, was deine Situation ist, welche Herausforderungen du hast und was für dich die nächstbesten Schritte sein könnten. In diesem Sinne ganz, ganz lieben Dank, dass du bis hierhin dabei geblieben bist. Bleib gesund. Bis dahin. Dein Philipp.